Back the Future. Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland. Mit Frauke Schleer von Gellecom und Andreas Odenkirchen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Debug the Future, Data-Driven Business mit Mensch und Maschine. Mein Name ist Frauke Schleer und ich darf zusammen mit meinem Kollegen Andreas Odenkirchen mal wieder einen sehr, sehr interessanten Interviewpartner zu Gast haben und ja, freuen uns sehr darauf.
Ja, hallo Frauke. Bevor wir zur heutigen Folge kommen, vielleicht nochmal ein kurzer Recap zur letzten Folge. Da hatten wir Jan Zawadzki von Certified zu Gast und haben mit ihm über das Testen und Zertifizieren von KI-Lösungen gesprochen. Sowohl vor dem Hintergrund des EU-AI-Acts, aber auch aus allgemeinen Risikomanagement-Perspektiven der Unternehmen, die KI-basierte Produkte produktiv setzen möchten. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört doch da gerne auch nochmal rein.
Ja, genau. Das ist eigentlich auch ein schöner Übergang, weil in der heutigen Folge, ne, sind wir auch wieder mit einem innovativen Thema und neuen Thema unterwegs. Und zwar erwartet uns ein aufregender Einblick zum Thema New Work im Zeitalter von AI. Und wir freuen uns sehr, Tobias Kabul von der BASF bei uns zu haben. Tobias, herzlich willkommen im Podcast Debug the Future. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank und herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Tobias, du bist der Lead Global Digital Controlling Solutions bei Coatings. Und Tobias, erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich und deinen Werdegang. Was genau machst du bei der BASF und wie bist du überhaupt zu der Position insgesamt gekommen?
Ja, genau. Ich bin vor 12, 13 Jahren bei der BASF gestartet. Mein Hintergrund ist auch Betriebswirtschaft, aber schon immer auch fasziniert von den IT-Themen, auch schon in der Schule beginnt. Und hatte dann einige Stationen, also aber erst finanzlastig, also auch als Schwerpunkt Controlling, habe dort als Leiter des Controllings eines Unternehmensbereichs, war ich lange Zeit tätig und konnte in dem Zuge auch wirklich viel aus dem Geschäft erstmal erleben, bis hin zu auch einer Divestition. Und in dieser Divestition, also das alles aus Controlling-Sicht mal mitzuerleben, aber auch als persönlich Betroffener, weil auch in der Divestition bin ich dann auch mit dem Unternehmensbereich zur AkzoNobel rübergegangen, war dort 3 Jahre bei AkzoNobel. Und dort auch noch mehr und mehr durch das Thema Digitalisierung eigentlich angefixt worden. Und als ich dann nach 3 Jahren die Chance hatte, zur BASF zurückzukommen, hat mich das Thema eigentlich immer weiter begleitet, habe das dann auch in BASF in meiner Rolle. Ich war erst dann für das globale Reporting zuständig, aber habe dort auch immer mehr versucht, die Digitalthemen weiter zu treiben. Und seit 3 Jahren dann auch in einer dedizierten Einheit, die sich ausschließlich mit dem Digitalisierung von Controlling befasst. Und das heißt, bei uns ist das so, dass wir natürlich zum einen die klassischen Themen haben mit Backend, Data Lake, also neue Tools, aber zum Glück auch ausreichend Platz für Innovationen. Und natürlich das Thema GenAI kam ja dann seit 2 Jahren faszinierenderweise auf unsere Schreibtische oder in unsere Computer rein. Und das darf ich jetzt mitverantworten. Und natürlich auch, weil wir sehen auch immer Digitalisierung als das eine, also von Tools und Technologien, aber natürlich auch die Leute. Die Leute sind auch letztendlich die, die das dann auch treiben. Und insofern ist auch ein Fokus in unserer Abteilung auch, wie wir die Leute weiter enablen, wie wir das Thema Recruiting machen, um die AI-Talente weiterhin, dass wir dafür attraktiv bleiben. Also ein ganz bunter Strauß und ja, ist mehr denn je spannend in der aktuellen Zeit.
Ja, das glaube ich. Hat sich viel getan in den letzten Jahren. Also ich glaube, grundsätzlich ist ja die Digitalisierung für die BASF schon immer ein Riesenthema gewesen oder ist jetzt auch wahrscheinlich weiterhin. Wenn du jetzt mal so ein bisschen drauf guckst, wenn wir mal ein bisschen allgemein starten, jetzt vielleicht gar nicht zu sehr direkt mit dem Thema generative KI, sondern allgemein mal mit Digitalisierung, weil ich glaube sozusagen, der neue Hype ist da, aber wir sollten das Thema ja immer noch weiter ganzheitlich behandeln, ne? Was sind so für euch die größten Herausforderungen in dem Bereich und wo siehst du aber auch die größten Chancen insgesamt für die Zukunft?
Also die größten Herausforderungen sind aus meiner Sicht auch nach wie vor nochmal das Thema Daten natürlich zur Verfügung zu stellen. Also dass wir sagen, also sowohl jetzt auch die klassischen digitalen Lösungen, als auch natürlich jetzt das Thema GenAI oder auch wenn man das Thema Machine Learning, je nachdem, wie man das jetzt auseinanderdividiert, sind natürlich die Daten zur Verfügung zu stellen. Und die Daten zur Verfügung zu stellen heißt weit natürlich über das Thema Stammdaten, sondern auch die Schnittstellen zwischen den verschiedenen Systemen zu organisieren, weil wir ja gerade daraus auch die Chancen ziehen wollen, dass wir aus verschiedenen Datenquellen, dass wir die zusammen mergen und dass die zur Verfügung stehen. Also das sehe ich nach wie vor als eine Herausforderung, als eine Daueraufgabe. Und natürlich, wenn man jetzt aktuell den Trend, der jetzt beschleunigt, also durch das GenAI, Thema auch, dann glaube ich, stehen wir natürlich auch weiterhin vor einer Change-Herausforderung, dass wir hier alle Leute mitnehmen und alle das Thema Upskilling gut organisieren, das Thema Enablement gut organisieren. Also das würde ich sagen, sind auch 2 Punkte, die sowohl auf Digitalisierung als auch noch auf das GenAI Thema jetzt passen. Und ich glaube, was beim GenAI-Thema noch eine weitere Herausforderung ist oder allgemeiner gesprochen auch bei der Schnelligkeit der Tools, die jetzt alle im Raum stehen, auch das Thema Make or Buy. Und da gibt es ja auch Zwischenstufen, also wie man das organisiert, wann jetzt ein Tool eingesetzt wird, wann man das selbst organisiert. Ich glaube, das ist auch nochmal eine neue Facette, bei der man viel richtig machen kann, aber natürlich auch vor Herausforderungen steht. Und wenn man auf die Chancen geht, also mein Domain-Knowledge ist natürlich Finance und Controlling. Also da sehe ich natürlich viele Potenziale oder haben wir auch schon entdeckt, am Umsetzen oder werden noch umsetzen. Aber ich glaube, auf der gesamten Wertschöpfungskette, also gibt es genug Beispiele, sei es vom Einkauf, wie dort durch die neuen Datenbasis bessere Entscheidungen getroffen werden, bis hin später vielleicht auch zu einer automatischen Verhandlung beim Vertrieb, Produktion. Also ich glaube, dass wir da alle übergreifend die gesamte Wertschöpfungskette anschauen können. Und da gibt es Chancen zuhauf.
Nein, das ist ganz spannend, wie du es so ein bisschen erzählst. Ne? Das, was wie ich auch so ein bisschen die BASF von außen erlebe, ist ja tatsächlich, dass also ihr seid einerseits ein sehr traditionsreiches Unternehmen, ne? Existiert schon lange und glaube ich auch sehr bewährt. Gleichzeitig erlebe ich euch aber auch so innovativ, ne? In vielen Lösungen, die ihr auch umsetzt. So ein bisschen so, hast du da ein Gefühl, wo du sagst, wo steht ihr aktuell? Wie sieht das so ganz konkret bei euch aus? Also neben den Themen, die du jetzt vielleicht im Finanzbereich siehst, hast du so ein bisschen so einen breiteren Blick drauf?
Also ich glaube, dass wir da schon, wenn ich jetzt, wir sind da auch in verschiedenen Arbeitskreisen oder wenn wir auch auf Konferenzen sind, dass wir da schon relativ fortgeschritten sind. Also wenn man das auch vergleicht. Und ich glaube, dass wir traditionsreich sind auf der einen Seite, soll uns ja auch nicht davor schützen, innovativ zu sein. Ganz im Gegenteil. Also ich glaube, dass man das eine gut mit dem anderen verbinden kann. Und bei innovativ würde ich sagen, dass wir es, glaube ich, auch relativ früh geschafft haben, also das Thema Digitalisierung auch durch verschiedene Formen in die Einheit also als Thema auf die Agenda zu kriegen. Sei es durch, also wir haben auch angefangen bei Codex jetzt, wenn ich das mal nennen kann, dass wir schon relativ früh eine Digital Champions Community hatten. Also es praktisch dedizierte Leute aus verschiedenen Bereichen oder aus den jeweiligen Bereichen, Supply Chain, Procurement oder auch aus den Geschäftseinheiten benannt wurden und eine Community aufgebaut haben und dass sich dort schon relativ früh ausgetauscht wurde. Und das bedarf ja auch ein bisschen Zeit, dass man da eine vertrauensvolle Atmosphäre kriegt und dass man, sag ich mal, dort auch einen geschützten Raum hat, wo man sich austauschen kann, wo man auch über Sachen diskutieren kann, die nicht klappen. Und ich glaube, das war einer wirklich der Schlüssel, das frühzeitig zu erkennen und aufzusetzen, weil die Community jetzt also weit über die einzelnen Digital Champions hinaus gewachsen ist. Also wir jetzt eine relativ große Digital-Community haben, die sich regelmäßig in Meetings trifft, über Best Practices austauscht und da einfach jetzt auch so ein Pull wirklich gekommen ist, dass die Leute interessiert sind und sagen, was habt ihr für Lösungen, wie kann man das teilen? Das war, glaube ich, einer, der auch ein wichtiger Faktor, um da neben, sag ich mal, den strukturierten Corporate-Programmen oder strukturierten Programmen aus den Einheiten, dass man auch diese Community-Gedanke sehr, sehr stark und sehr früh schon entdeckt hat.
Ja, super. Ja, ich glaube, das ganze Thema Change Community ist wichtiger gerade denn je, ne? Also jetzt gerade erleben wir, glaube ich, bei den aktuellen Themen, umso mehr kommen wir gleich auch ja nochmal zu. Also von daher kann ich das total nachvollziehen, dass das, glaube ich, dann früh auch Sachen sehr erfolgreich getriggert hat. Ist es denn so, dass es bei euch auch einen Bereich gibt, den du so ein bisschen als Vorreiter bezeichnen würdest? Oder wie motiviert er auch andere Abteilungen, andere Bereiche, den Weg mitzugehen? Gibt es da so eine Standardlösung für ein gutes Rezept, was du uns mit an die Hand geben kannst?
Genau, ich würde sagen, so ein Vorreiter an sich würde ich gar nicht mal so sehen. Ich glaube, dass das ein Erfolgsrezept war, also das frühzeitig die Einheiten geteilt haben, wenn sie was entwickelt hatten. Und auch, da kann ich auch für den Finanzbereich sprechen, als wir relativ früh auch mit ChatGPT die ersten Lösungen gebaut hatten oder mit den OpenAI-Models, dass wir das dann auch geteilt hatten und dann auch relativ früh in den Einheiten geguckt wurde, okay, wo kann man das transferieren? Dann haben andere Einheiten eine gute Lösung entwickelt. Und dieser Transfergedanke, glaube ich, ist nicht zu unterschätzen. Und das war das, was wirklich ein Erfolg war, dass man, sag ich mal, da offen war. Also dass wir auch dann, wir auch selber von anderen Abteilungen Leute eingeladen haben, wir selber eingeladen wurden und man sich dann ausgetauscht hatte und gesagt hat, okay, wo kann man diese Lösung vielleicht anpassen und weiterverarbeiten? Was hat auch nicht geklappt? Also auch das ist, glaube ich, wenn man dann eine vertrauensvolle Atmosphäre hat und zu sagen, okay, wir gehen auch mal das Risiko ein, dass wir jetzt gucken, was nicht so gut klappt. Und das hat dazu geführt, dass gestern hatten wir wieder ein Digital Community Meeting, dass die Leute total motiviert sind, Sachen zu teilen. Also was sie auch entwickelt haben, es dann einen großen, regen Austausch gibt. Diese Offenheit und dieses Anti-Silo-Denken ist, glaube ich, mehr denn je wichtig und darauf, glaube ich, sollte man auch einen großen Wert legen, dass man das beibehält oder sogar noch weiter ausbauen kann.
Also generative KI ist jetzt ja seit langer Zeit auch ein zentrales Thema in der heutigen Technologielandschaft. Jetzt quasi haben wir schon ein bisschen breiter mit Digitalisierung angefangen. Generative KI ist ja aus keiner Diskussion mehr wegzudenken. Was hat diese Technologie jetzt bei der BASF, würdest du sagen, schon ganz konkret verändert, gerade Bezug auf vielleicht auch KI und Digitalisierungsstrategien breiter gedacht? Also hat es schon ganz konkreten Impact bei euch?
Ja, auf jeden Fall. Also da kann ich doppelt antworten. Also zum einen im Finanzbereich, würde ich gleich nochmal drauf ausgehen, aber auch im Corporate. Also wir haben jetzt eine sehr große Corporate AI-Strategie auch, die wir gerade ausrollen, also wo wir auch als der Unternehmensbereich Coatings ein Teil davon sind. Und diese Strategie hat auch drei Elemente. Also zum einen ist es das Thema Value Cases, also es wirklich geguckt würde, welche Value Cases sind schon in der BASF-Gruppe und können für die verschiedenen Unternehmensbereiche genutzt werden. Also da sind Beispiele wie, also in der Produktion, also ein Plant-GPT, wo man praktisch auch in einem Chatbot allerlei Informationen sofort erfragen kann und dadurch im Maintenance-Bereich zum Beispiel sehr viel stärker sein kann. Oder es gibt auch einen Lab-Journal-Assistant, das praktisch die Laborleute auch, die viel auch dokumentieren müssen, dass sie da unterstützt werden. Und solche Beispiele werden dann auch über die verschiedenen, wird geguckt, welche, ob die verschiedenen Unternehmensbereiche das nutzen können. Und das wird dann ausgerollt. Das heißt, das ist wirklich das Thema Value Cases. Also insofern auch ein ganz neues Element, dass diese Value Cases jetzt implementiert werden. Und in diesem Zuge natürlich wird auch geguckt, weil das eine ist das Thema natürlich, wie kann auch AI in der Breite ausgerollt werden. Und das sind natürlich die Klassiker wie Microsoft Copilot, was den Mitarbeitern in verschiedenen Wellen zur Verfügung gestellt wird. Werden wir wahrscheinlich auch gleich nochmal weiter drauf eingehen. Und natürlich das ganze Thema, also wenn man diese AI-Tools und AI-Lösungen, die dann auch die verschiedenen ODs ausgestreut werden, ist natürlich das Thema Enablement und Upskilling ein Riesenthema, was natürlich nur Hand in Hand einhergehen kann. Und das wird auch sowohl, um die Leute schnell auf die AI-Tools wie Copilot zu bringen, als auch um die selbstentwickelten AI-Lösungen zu nehmen, dass das auch dann Hand in Hand einhergeht. Also insofern, um die Frage mit der Strategie, ja, also wir haben da eine dedizierte Strategie dafür. Und für unseren Finanzbereich natürlich auch, werden wir auch gucken, wie verändern sich Prozesse? Wie können wir dort Sachen schon automatisieren? Das sind ja so die klassischen Beispiele mit Auto-Commenting oder Talk-Chat with your Data, wo schon viele Sachen automatisiert werden können oder mit höheren Effizienzen gehoben werden. Also auch da betrifft es uns schon ganz und sind ja auch schon viele spannende Weiterentwicklungen in der Pipeline.
Ja, absolut. Du hast es ja eben gerade schon ein bisschen angesprochen. Also es gibt so ein bisschen so eine übergeordnete Strategie und Themen, die bearbeitet werden. Gleichzeitig gab es auch mit dem Thema Value Cases auch ganz konkrete Sachen. Du bist jetzt schon ein bisschen in den Finanzbereich reingesprungen. Was sind also für euch gerade die aktuell größten Anwendungsfälle, beziehungsweise hast du schon so ein bisschen so ein Vorher-Nachher-Beispiel? Also hat sich wieder wirklich auch schon ganz konkret was verändert?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde es auch vielleicht von der Zeitleiste mal sehen, was sich so verändert hat und was jetzt noch kommt. Also ich glaube, der erste Schritt, den wir angegangen sind, und dafür ist das Beispiel auch, ist Prozesse zu automatisieren. Dazu hatten wir relativ früh auch eine Auto-Commenting-Lösung gebastelt, auch mit Hilfe von GenAI, um praktisch dann Kommentierungen auch selbstständig ausführen zu lassen. Dadurch konnten dann Prozesse automatisiert werden und es wird auch weitergehen in anderen Anwendungsbereichen. Und wenn man jetzt die nächste Stufe nimmt, wo wir jetzt auch schon die ersten Lösungen sehen, ist dieses Thema Talk oder Chat to Data, wo praktisch auch mehr und mehr dann auch jetzt mal ein Assistant zur Verfügung gestellt wird, den man fragen kann und der einen in dem Fall dann die Daten generiert, ohne dass man dazu was coden muss oder ohne dass man dazu in ein Dashboard gehen muss. Und es wird ja auch weitergehen oder wo wir jetzt auch dabei sind. Das heißt dann auch in das Thema mehr, also nicht nur Automatisierung und Assistent oder Ad-Hoc-Funktionen, sondern auch wirklich noch, dass wir bessere Insights bekommen. Also das jetzt auch im Controlling, wir haben jetzt auch die Möglichkeiten von vergangenheitsorientiert, klar haben wir das Thema Forecasting auch beackert, aber jetzt vor allem auch neben dem, das noch weit mehr in die Zukunft zu prognostizieren, auch noch das Thema externe Daten oder Daten, die vielleicht vorher in der Strategie waren, zu Wettbewerbern, zu Kunden, dass man die verheiratet mit den internen Daten und dadurch auch wirklich das Thema bessere Entscheidungen, Handlungsempfehlungen, das noch weiter auszubauen. Das sind so die Schritte, wo ich sage, wo wir gerade stehen und in welchen Facetten wir weiterentwickeln werden.
Das ist ja durchaus auch schon einiges, was ihr da macht, auch schon dabei seid. Kannst du schon so ein bisschen auch ein bisschen erläutern, weil manches kann man natürlich mit externen Partnern machen, manches mit Startups, manches, um KI-Lösungen zu entwickeln. Also arbeitet ihr im Finanzbereich auch mit so einer Art Ökosystem zusammen, um euch auch immer wieder mal ein paar Impulse zu geben?
Also wir lassen uns natürlich immer durch diverse, auch wenn wir auf externen Veranstaltungen sind oder auch wenn wir, also auch verschiedene Unternehmensbereiche, wenn die Kontakte haben, zu Firmen dadurch zu inspirieren. Wo wir aktuell dabei sind, das ist doch eher schwerpunktmäßig Eigenentwicklung, ist genau eine Finanzplattform zu bauen oder eine Controlling-Finanzplattform zu bauen, wo wir die verschiedenen AI-Lösungen draufsetzen. Also die verschiedenen AI-Lösungen, ein paar hatte ich ja schon erwähnt, also zum Beispiel das Thema Auto-Commenting als eine Lösung, das jetzt bei Coatings entwickelt wurde und was jetzt auch auf die anderen Unternehmensbereiche ausgebreitet werden soll, aber genauso dieses Thema Talk oder Chat-to-Data, was von anderen Unternehmensbereichen entwickelt wurde und auch wieder allen zur Verfügung gestellt werden soll. Das heißt, da ist im Moment sehr groß dieser Plattformgedanke, der gerade entwickelt wird. Und das heißt, das alles soll dann auch über einen Chatbot ansteuerbar sein. Das heißt, dass man dort dem Chatbot sagen kann, welches Problem oder welche Herausforderung habe ich gerade? Geht es ums Thema Kommentierung? Geht es ums Thema Daten? Geht es ums Thema, dass ich eine Richtlinie brauche oder da mal nachschauen will? Und dann soll diese Plattform durch einen Orchestration Layer in das richtige Modul steuern, die Antwort generieren und dem User dann die Informationen zur Verfügung stellen. Und das ist auch eine große Sache, die wir, sag ich mal, im Moment entwickeln, aber auch mit großen Teilen mit internen Ressourcen. Ne? Und als BASF-Gruppe auch. Weil das ist auch nochmal eine Sache, auch in der Corporate AI-Strategie, die ist ja auch eine Gruppeninitiative und jetzt ein bisschen enger geschaut auf unseren Finanzbereich, haben wir auch festgestellt, dass viele Module mit leichter Anpassung die anderen Unternehmensbereiche spannend sein können. Und insofern haben wir uns da sehr stark auf den Gruppenfokus gelegt und versuchen, so viel wie es geht, auf die Plattform zu legen. Natürlich mit Anpassungen, was jeweils der ein oder andere Unternehmensbereich vielleicht noch an Spezifikationen braucht. Aber bisher hat sich herausgestellt, dass da relativ viel zu standardisieren ist, gerade mit Hilfe von GenAI.
Jetzt haben wir eben vor allem auf die Finanz-KI-Anwendungsfälle geschaut. Du hast aber vorhin auch schon gesagt, ihr habt den Copilot im Einsatz. Lass uns doch da nochmal drüber sprechen. Das ist ja sicherlich etwas, was ja, die gesamte Gruppe dann betrifft, potenziell alle Mitarbeitenden im Konzern. Wie seid ihr das Thema angegangen?
Also der Copilot wird in verschiedenen Wellen jetzt ausgerollt über die BASF-Gruppe und es wurde angegangen oder es wird angegangen, dass erstmal eine kleine Anzahl von Test-Usern Erfahrungen sammelt. Natürlich musste am Anfang natürlich erstmal getestet werden, ob das für uns eine Relevanz hat, ob das Tool das hält, was es verspricht in der aktuellen Entwicklungsstufe. Und wird jetzt in verschiedenen Wellen ausgerollt. Das heißt aber natürlich Hand in Hand, dass die Leute auch, die dann Copilot nutzen, auch erstmal geschult werden durch kleinere Trainingseinheiten, die sie auch durchführen müssen oder sollen, um dann praktisch, bevor sie dann den Copilot in die Hand gehen. Und das wird dann orchestriert mit auch vielen verschiedenen Foren und Chats, wo dann Best Practices auch ausgetauscht werden. Und das ist das, wie das von der BASF geplant wird. Und natürlich ist dann auch wichtig, dass es in verschiedenen Einheiten auch immer schon Pilot-User gibt, die auch schon das in die Teams spielen und natürlich auch Appetit machen auf den Co-Pilot, der ja für viele noch relativ abstrakt ist, aber jetzt mehr und mehr durch die Beispiele und durch gute Beispiele auch dann in die Einheiten getragen wird. Und wir jetzt auch merken, dass die Leute ganz ungeduldig sind und die Leute, die jetzt noch keine Lizenz haben, auch mehr und mehr fragen und sagen, wir wollen auch den Co-Piloten haben. Und das ist, wie das in der BASF-Gruppe gefahren wird, Tim.
Du warst ja vermutlich dann auch einer der Ersten, die den Copilot dann hatten und damit gearbeitet haben. Wie waren so deine Erfahrungen? Wo nutzt du ihn auch heute?
Also meine Erfahrungen waren erstmal, vielleicht auch von meinem Naturell, war ich natürlich total neugierig und offen und habe mich total gefreut auf den Copiloten. Und dann läuft es ja, glaube ich, ähnlich wie zu vielen neuen Lösungen auch, dass es natürlich einige Sachen gibt, die einen faszinieren, einige Sachen, wo man nach ein bisschen Testen vielleicht noch da noch weiteres Potenzial sieht oder auch vielleicht sogar auf den ersten Blick noch ein bisschen enttäuschter ist. Und sowas bei mir bei Copilot auch. Also alles in allem habe ich eigentlich schon relativ früh gemerkt, dass man mit Copilot viel machen kann und dass man mit Copilot auch, dass das definitiv eine Qualitätssteigerung sein kann. Aber ich glaube, man muss da auch differenzieren, gerade am Anfang. Also, dass man dann gesagt hat, okay, ist es für Excel und PowerPoint? Dort waren zum Beispiel am Anfang Sachen, die mir jetzt in meinem Alltag nicht so viel weitergeholfen haben. Auf der anderen Seite, was von Anfang an fand ich faszinierend war in Teams natürlich. Es liegt vielleicht auch an der Natur, dass ich nie gerne Protokolle geschrieben habe und dann die automatische Protokollfunktion mit allem drum und dran. Das war natürlich super, was auch sofort dann auch ein Benefit war. Das Zweite, was ich von Anfang an schon relativ gut fand, war die Chat-Funktion, zu sagen, fassen wir die Mails der letzten Woche zusammen. Und wie bei allen AI-Tools, natürlich sind Fehler drin und natürlich ist noch nicht immer alles perfekt. Aber das waren zum Beispiel die zwei Sachen, die ich dann auch in unsere Team-Meetings getragen habe und gesagt habe, hier der Copilot, der da auch ausgerollt wird, mag auch da noch natürlich die eine oder andere Schwäche haben. Aber das sind schon zwei Sachen, die wirklich handfest, wo jeder, glaube ich, es anfassen kann und sagen kann, das betrifft mich auch. Und dann ist, glaube ich, jetzt die Herausforderung auch, die Leute, die neuen User auch mitzunehmen und den möglichst schnell natürlich zu gucken, was, also Quick Wins zu präsentieren oder dass sie möglichst schnell in die Lage kommen, Quick Wins zu bekommen, sei es jetzt auch mit der Teams-Funktion oder sei es, wenn Leute vielleicht in Word noch mehr arbeiten, dass sie dann schnell ihre Quick Wins kriegen. Und natürlich werden sie auch dann merken, dass dann noch nicht alles perfekt ist. Aber man muss ja auch sagen, wir haben auch viele Austausche auch mit Microsoft. Es ist ja, sind ja auch viele Entwicklungen, die dann, die sich jetzt schon vom halben Jahr bis jetzt schon geändert haben. Und natürlich ist ja auch weiterhin vieles in der Pipeline. Jetzt ganz Neues, die OneDrive-Funktion, dass man in OneDrive den Co-Piloten hat und Dokumente vergleichen kann. Also solche Funktionen. Und es kommt ja immer mehr dazu. Und ich glaube, wie immer ist die Strategie zu sagen, 80-20, also wenn es mir in 80% der Fälle und wenn ich halt nicht auf 1000%ige Qualität brauche, kann es mir dann helfen? Oder ist es eher eine Spielerei? Und so, glaube ich, findet jeder seinen Weg. Und durch das auch in den Team-Meetings, das zu platzieren und auch darüber zu sprechen und sich auszutauschen, sagen, wofür benutzt du das? Aber auch ehrlich zu sein, zu sagen, okay, in dem und dem Bereich hätte ich mir vielleicht mehr erwartet, aber dafür gibt es in dem anderen Bereich wirklich Savings und Arbeitserleichterung. Ich glaube, das ist die Kunst dann auch, diese in Anführungszeichen kleinen Enttäuschungen, die dann auch immer mal wieder kommen werden, wenn was nicht funktioniert, das dann weiter die Leute motiviert zu halten.
Gibt es da ein paar konkrete Beispiele, die dir einfallen? Du hast Limitierungen auch angesprochen. Ja, also gibt es so gewisse Dinge, die wiederkommen, wenn du mit Mitarbeitern sprichst, die den Copilot jetzt nutzen, wo du sagst, Mensch, das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Warum geht das dann noch nicht? Ist das ein technologisches Problem? Ist es ein Datenproblem? Oder ist es vielleicht auch ein Skillproblem der Mitarbeitenden? Wie siehst du das?
Ich glaube, es ist ganz verschieden. Also zum Beispiel natürlich das Thema Prompting ist ja natürlich ein ganz prominentes, dass die Leute dann ihre ersten Versuche machen und merken, das kommt noch nicht so hin. Und ich glaube, da ist auch, merke ich auch ganz, ganz viel Aktivitäten in den Chats, wo die Leute auch teilen, also wo die Leute ihre Prompts teilen oder auch strukturiert, also wo wir auch eine Plattform haben, wo die Best Practices Prompts ausgetauscht werden, aber auch ganz viel in den internen Netzwerken, dass gesagt wird, hier, guck mal, das habe ich gerade ausprobiert und das hat super funktioniert, oder dass Leute sagen, ich habe das ausprobiert und ich habe mir da mehr erwartet und dass da eine Diskussion stattfindet. Und meine Erfahrung ist auch, dass die Entwicklung relativ zügig vorangeht und auch dann Sachen, die dass Leute pfiffig sind und ein Workaround finden oder einen besseren Prompt finden auf der einen Seite, oder dass Sachen auch behoben werden im Copilot, die dann, sag ich mal, auch später dann funktionieren, was sie am Anfang nicht gemacht haben. Und genauso würde ich jetzt sagen, wie es jetzt beim normalen Copiloten war, ist das Thema Copilot Studio natürlich auch noch in den Kinderschuhen und viele Sachen funktionieren noch nicht für die Leute, die es nutzen werden. Aber viele Sachen werden dann auch weiterentwickelt und es lohnt sich da einfach dran zu bleiben und sich auch viel auszutauschen mit anderen Leuten, die vielleicht seine Peer sind, und die Peer auch zu suchen, zu sagen, ich bin jetzt einer, der viel Teams benutzt, dann suche ich mir einen Peer, der auch viel Teams benutzt, oder ich bin einer, der jetzt in Excel viel unterwegs bin. Muss ja auch nicht aus dem gleichen Fachbereich sein, aber zu sagen, dass man sich da auch wieder, wie früher eigentlich auch in Excel, wenn man sich mit Pivot-Tabellen und komplizierten S-Verweisen rumgeschlagen hat, zu sagen, dass man da seine Sparringspartner sich auch organisiert. Und das natürlich als Unternehmen zu orchestrieren, ist glaube ich, der Key.
Jetzt nutzt ihr Copilot ja schon eine ganze Weile und habt sicherlich auch immer größer werdende Nutzerzahlen dann im Konzern. Wie ist konkret euer Enablement-Programm für diese Personen? Also was sind so die ersten Schritte, wie ihr die Personen ranführt, wie ihr die schult und dann auch hinkommt zu dieser Community, die du ja schon beschrieben hast, wo die Leute dann irgendwann auf einem Level sind, dass sie selbstständig arbeiten können, aber so sozusagen selbst so Hilfe zur Selbsthilfe geleistet wurde. Also es gibt eine Community, da kann ich Fragen stellen, aber ich denke mal, das ist ja nicht Schritt 1, das ist wahrscheinlich dann ab einer gewissen Maturität. Wie komme ich auf diese Maturität, um dann auch in der Community so mitarbeiten zu können?
Genau, es ist in verschiedenen Wellen. Der erste Schritt, würde ich sagen, würde ich vielleicht schon einen Schritt noch vorher ansetzen. Erstmal ist wichtig, glaube ich, auch Appetit auf den Copiloten zu machen. Und das kann ja auch schon durch die, ich nenne es mal die Copilot-Champions, also in allen Abteilungen gab es ja schon Leute, die jetzt testweise Lizenzen haben oder jetzt auch schon eine frühere Lizenz haben, dass die Leute natürlich auch schon gezeigt haben und in ihren Team-Meetings auch gezeigt haben, was der Copilot kann. Weil ich glaube, es ist auch ein bisschen Zeit braucht, dass die Leute es erstmal verdauen und sagen, okay, das habe ich jetzt gesehen, dann gehe ich mal in mich. Und auch wenn ich den Copilot noch nicht habe, habe ich dann Fragen und kriege Interesse. Und ich glaube, dieses Interesse, wenn man das Interesse erstmal gestreut hat, durch Key-User oder in den verschiedenen Abteilungen, dann geht es weiter mit dem größeren Rollout. Und die Leute haben ja natürlich dann schon eine ganz größere Motivation, fragen schon und sagen, ich möchte jetzt auch meine Lizenz haben. Und wenn sie die auch bekommen, dann ist es bei uns so gekoppelt, dass es drei kleine Trainingsmodule gibt für den Copilot. Das heißt, bevor ihr dann da loslegt, müsst ihr natürlich nochmal ein paar Basics lernen, was der Copilot kann, auf was man achten sollte, nochmal einen leichten Prompt-Guide, damit man nicht völlig bei Null anfängt. Und dann können die User loslegen. Das heißt, dann haben sie das Interesse und sie haben auch die ersten Basics, um loslaufen zu können. Und dann geht es genau in diese Communities, dass man sagt, es gibt verschiedene interne Kanäle, wo die Leute dann mit ihren Problemen oder Herausforderungen die stellen können und dort dann auch also es ist ein ganz lebhafter Austausch, dann auch viele, viele Antworten bekommen, aber auch Leute, und das finde ich eigentlich noch schöner zu sehen, Leute ihre Best Practices teilen, entweder informell in den Netzwerken oder wir haben auch da strukturierte Plattformen, dass man sagt, was sind so die gute Prompts für den und den Bereich. Und es dort dann mehr und mehr, sag ich mal, dieses Interesse und die Entwicklung kommt. Und dann werden die Leute natürlich auch gucken und sich dann ihre analog zu früher, wie es in Excel, wenn man sich vielleicht mit Pivot-Tabellen und S-Verweisen das erste Mal rumgeschlagen hat, sich dann auch ihre Peers zu suchen oder zu sehen, okay, wer ist da schon weit, wer passt zu meinem Arbeitsalltag. Und es muss ja auch nicht der gleiche Fachbereich sein. Es kann ja auch sein, dass im Controlling einer, der jetzt dann viel mit Copilot Excel arbeitet, sich mit Supply Chain jemanden zusammentut. Und dann diesen informellen Austausch, ohne den es natürlich dann auch später nicht geht. Und das sind so die verschiedenen Schritte, würde ich sagen, um dann da erfolgreich das dann auch in die Breite zu tragen.
Ja, das ist ganz spannend. Ich sehe da nämlich ganz viele Parallelen auch zu dem Ansatz, den wir gefahren haben. Also auch bei PwC nutzen wir jetzt schon eine ganze Weile Copilot auch im großen Stil. Und ich glaube, da zeichnet sich vielleicht schon so ein bisschen eine Best Practice ab, dann auch für die großen Unternehmen, wie man rangeht. Ja, also sicherlich das Thema Schulungen, dann aber auch die AI Champions. Also wir haben tatsächlich ein ähnliches Konstrukt an Leuten in den einzelnen Teams, die Vordenker sind, die die anderen an die Hand nehmen und zeigen, wie gewisse Dinge funktionieren. Und dann irgendwann aber auch dieser Community-Gedanke, ne, wo ich Prompts austauschen kann und so weiter. Also sehr ähnlicher Ansatz. Ich glaube, der funktioniert tatsächlich auch ganz gut. Ne?
Ja, absolut. Ja.
Lass uns doch vielleicht nochmal über New Work sprechen, weil ich glaube, so ein Stück weit sind wir jetzt schon dahin gekommen. Also wie nehme ich die Mitarbeiter mit auf der Reise in die neue Welt des Arbeitens? Ich glaube, Gen AI oder der Copilot ist ja nur ein Faktor davon. Wie geht ihr das Thema an? Also vielleicht zu Beginn mal, was bedeutet für dich eigentlich New Work? Wie definiert ihr es in der BASF? Und wie passt jetzt auch wieder Generative AI da rein?
Genau, bei uns ist ja auch, durch die verschiedenen Tools wird sich ja einiges ändern. Also das heißt, einige Änderungen, die natürlich für alle betreffen und einige Änderungen, die sich dann für die jeweiligen Fachbereiche ändern werden. Und ich meine, für die jeweiligen, was vielleicht allgemein für alle Büromitarbeiter dann relevant sein wird, ist gerade auch eben erwähnt schon mal mit Microsoft Copilot, dass Meetings in Teams deutlich schneller ausgewertet werden können, Protokolle geschrieben werden können, nochmal nachgefragt werden können. Das heißt, dadurch ändert sich ja auch vieles für die Mitarbeiter, dass sie dann eventuell auch nicht bei allen Meetings teilnehmen müssen, sich dann nochmal nachfragen können und sich ihren Weg dahin zu finden. Und auf der anderen Seite natürlich ist ja auch im Controlling, dass ich dort, wenn ich jetzt aus meinem Fachbereich gucke, dass dort sich dann auch für die Mitarbeiter einiges ändern wird. Dass zum Beispiel dann Ad-Hoc-Analysen, die früher viel Zeit gekostet haben, wo man jetzt in Datenbanken gegangen ist oder BW-Systeme gegangen ist, jetzt durch das Thema Chat with your Data oder Talk to Data, dass das dann natürlich schneller gehen kann, im Zweifel auch besser gehen kann. Oder das Thema Kommentierung, dass man sagt, hat nicht mehr selber so viel Zeitaufwand in die Kommentierung. Und auf der anderen Seite, und das ist ja, das heißt, das sind dann Prozesse, die automatisiert werden. Aber auf der anderen Seite war auch, was ich anfangs gesagt habe, dass ich auch gerade im Finanzcontrolling-Bereich dadurch ja natürlich noch ganz andere Möglichkeiten ergeben. Also, dass man dann bei uns ist auch so, dass organisatorisches Controlling und Strategie auch unter einer Einheit schon waren, aber auch inhaltlich gesehen, dass das jetzt durch die neuen Tools viel weiter noch zusammenwachsen kann. Also, dass dann strategische Fragestellungen oder strategische Daten mit in die Controlling-Daten integriert werden können, daraus neue Analysen gezogen werden und dass sich dadurch auch neue Aufgabenfelder bilden oder auch Bereiche auch weiter zusammenwachsen, was früher doch noch sehr separater war.
Ja, das, was mich da insbesondere immer beschäftigt, ist, welche Skills werden in Zukunft wirklich noch wichtig und relevant sein im täglichen Arbeitsleben. Man kann ja auf der einen Seite sagen, dadurch, dass Arbeitsabläufe immer stärker automatisiert durch KI unterstützt werden, brauche ich immer weniger Fachwissen, immer mehr Detailtiefe da drin, wie genau der Prozess funktioniert, weil die KI führt den Prozess aus, die wird schon wissen, wie er funktioniert. Ich kann natürlich auch sagen, nein, ich brauche sogar noch mehr Fachwissen, um überhaupt mal nachzuvollziehen, was denn da noch passiert und auch die KI kontrollieren zu können. Wie siehst du das? Wie glaubst du, wird die Arbeitsweise in Zukunft sein? Werden wir noch wirklich viel Fachwissen brauchen in der einzelnen Funktion oder werden wir eher Generalisten sein, die dann mit der KI arbeiten? Wie stellst du es dir vor?
Also ich glaube, es wird weiterhin sehr viel Fachwissen gebraucht, weil wir jetzt auch merken, dass die KI-Modelle ja auch relativ gut sind schon, aber natürlich auch noch Fehler machen. Also sei es halluzinieren oder sei es auch Sachverhalte nicht richtig einzuschätzen. Und auch zum Beispiel bei dem Thema Auto-Commenting, was ich anfangs erwähnt hatte. Wir hatten das auch nie gebaut als Anspruch, dass wir sagen, das ist jetzt ein Kommentar, weil das sind relativ wichtige Reports, auch für unser Top-Management, wo wir gesagt haben, das sind Sachen, die müssen eine Qualität haben. Aber die Erstellung kostet viel Zeit und die Erstellung ist vielleicht auch nicht unbedingt das Wertschöpfende, sondern eher dann auch, was man daraus machen kann, die Analysen, die man daraus fahren kann. Und das heißt, auch da ist es umso mehr wichtiger, dass man sehr, sehr gut sein Geschäft versteht. Also um das auch zu sagen, das, was da alles ausgespuckt wird, ist das wirklich alles gut oder ist das nicht gut? Und das, was aber jetzt nicht zum Widerspruch ist, dass auch in einigen, in vielen Analysen, auch für einfache, vielleicht nicht so wichtige Analysen, dass dann auch Leute, wo sie früher einen Controller gebraucht haben, der in Excel eine Analyse gemacht hat, dass sie das heute, sag ich mal, selber können, auch wenn sie jetzt nicht vielleicht in Excel relevant sind und vielleicht auch, wenn sie nicht als Controlling relevant sind. Also das heißt, ich würde so zwei Strömungen sehen. Das eine ist, dieses Expertenwissen oder auch im Vertrieb sehr, sehr wichtig sein, um dann die letzten Prozente der Qualität sozusagen rauszukitzeln. Und auf der anderen Seite wird aber auch, was ich auch anfangs beschrieben habe, die Funktionen auch mehr nach rechts und links, sag ich mal, Möglichkeiten haben. Das heißt auch, wie wir jetzt als Beispiel gemacht haben, dass wir mit Strategie mehr, dass wir uns da mehr in Fragestellungen auch Antworten geben können, aber genauso natürlich auch umgekehrt. Und ich glaube, das wird das Spannende sein auch, also dass man auch, oder die, auch eine Herausforderung zu sein, dass man sagt, dieses Domain-Knowledge in den einzelnen Einheiten, wie kann man das auch weiterhin sichern? Weil jetzt ist ja noch die Generation auch, die das ganze Domain-Knowledge noch von der Pike auf gelernt hat. Und wenn man jetzt vielleicht ein bisschen weiterdenkt, dann sind auch Leute, die in den einzelnen Bereichen diese Erfahrung nicht mehr so stark haben. Und ich glaube, neben der geschickten Tool-Implementierung wird es auch eine entscheidende Rolle spielen, dieses Domain-Knowledge abzusichern und die Qualität wirklich weiterhin darstellen zu können, dass das auch wirklich alles richtig ist, was die KI-Tools dann ausspucken.
Und wie nimmst du jetzt so die Stimmung auch bei deinen Kolleginnen und Kollegen wahr? Ist da grundsätzlich Offenheit für das Thema da oder siehst du auch gewisse Widerstände dann gegen die Einführung verschiedener KI-Funktionen und dann vielleicht auch ja, den Gedanken, wie sich die Arbeitsweise dann verändert in Zukunft? Wie schätzt du es so einen Moment?
Also ich glaube, das ist wie meine Einschätzung oder mein Gefühl im Moment ist, dass natürlich wie auch bei den anderen Change-Prozessen sind die Leute natürlich erstmal, durchlaufen sie alle ihre Change-Kurve und da sehen wir ja auch, dass der eine die schneller durchläuft und der andere die langsamer durchläuft. Aber jeder, in der Theorie zumindest, jeder durchläuft sie einmal. Und ich glaube, hier ist es ähnlich, dass die Leute natürlich erstmal, natürlich einige Leute sind sehr fasziniert und sind dann relativ schnell auf dem Peak und andere sind erstmal reservierter. Aber dass die dann natürlich gucken müssen und immer wieder sehen, okay, was ändert sich wirklich? Welche Vorteile habe ich raus? Aber auch, was muss ich tun oder was muss ich mich upskillen? Und ich glaube, das ist auch, wenn ich vielleicht nochmal zu dem Corporate AI-Programm auch oder auch, was wir bei Codings gemacht haben, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, glaube ich, dass den Leuten auf der einen Seite die Chancen durch die neuen Tools gegeben werden, die Risiken oder was sich dann verändert, auch transparent gemacht werden und dann aber Hand in Hand auch die Chance zum Enablement, zum Upskilling in ausreichendem Maße zur Verfügung stellen. Und damit meine ich zum einen, dass die Möglichkeiten da sind, also wirklich die Schulungen da sind und ein Programm dahinter steht und die wirklich die Leute auch eine Idee haben, wie sie, was sie brauchen in Zukunft. Aber auch natürlich, und das ist jetzt an uns Führungskräfte auch appelliert, dass wir den Leuten auch die Möglichkeit und auch letztendlich auch die Zeit geben, das Upskilling zu organisieren. Und da hatten wir auch ähnlich schon vor 3-4 Jahren auch mehrere Programme schon gemacht, wo als das Thema dann mit Self-Service-Reporting und Dashboard dann nochmal richtig Fahrt aufgenommen hatte, dass wir sagen, wir müssen den Leuten wirklich dann die Chance und als Führungskraft geben, auch das Upskilling zu organisieren. Und dann wird das eine runde Sache. Und wenn man da sonst den Teil weglässt, dann, glaube ich, werden auch die Risiken oder die Ängste überwiegen, was meiner Sicht vermeidbar ist.
Okay, super. Also wir haben jetzt ja auch schon einen Blick Richtung Zukunft gewagt, alles, was die tägliche Arbeitsweise angeht. Wenn du noch mal ein bisschen weiterdenkst, Tobias, es war ja schon total viel spannende Impulse, wie ihr das Thema angeht, auch wie weit ihr tatsächlich auch schon seid, ne? Im Sinne auch der Adoption richtig, ne? Was erwartest du noch in den nächsten Jahren im Bereich KI, generative KI in der BASF? Was wird sich noch verändern? Wie ist deine Perspektive drauf? Hast du schon ein Gefühl dafür?
Also ich glaube, bei BASF ist ja auch der Vorteil, dass wir, jetzt komme ich auch wieder zum Anfang, zum einen die Herausforderung haben, natürlich alle Daten zusammenzubringen, aber unglaublich viele Daten auch haben in der Gruppe. Und Daten, die wir intern schon haben oder Daten, an die wir drankommen. Das heißt, ich glaube, das ist eine Sache, die uns dann ermöglichen wird, auch die KI weiter auszubauen. Und wenn man jetzt von außen dran guckt, ist also die nächste Stufe das ganze Thema Agenten. Also ich glaube, dass das jetzt sehr stark Fahrt aufnehmen wird. Also es wird ja auch hier durch Agentforce, also auch wirklich in Produkten schon drin oder auch Microsoft Copilot ist ja auch schon die nächste Ausbaustufe mit den Agenten. Ich glaube, das wird so die nächste Stufe sein. Also das ist praktisch die Tools auch von ich fasse was zusammen oder ich generiere neue Informationen zu auch, ich kann das umsetzen oder ich kann zumindest einen Vorschlag machen, das in die Umsetzung zu gehen. Und dann glaube ich auch, wird es immer wichtiger sein, auch dass die Fähigkeiten werden dann neben dem Domain-Knowledge, was ich ja eben angesprochen habe, auch sein, als, sag ich mal, als Mitarbeiter oder als Mensch, zusammen sich was zu überlegen, zusammen kreativ sein, sich zusammen zu motivieren, zusammen, sag ich mal, was Besonderes im Sinne der ganzen Tools zu machen. Und ich glaube, da haben auch viele Chancen dabei, wenn man auch gerade das organisiert oder auch den Leuten, die in die Lage bringt, sag ich mal, dass sie sich austauschen, dass sie zusammen an Lösungen spinnen, dass sie sich zusammen motivieren, dass sie sich zusammen Hinweise geben. Das heißt, auch da sehe ich eine große Technologieentwicklung auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch, dass die Wertschöpfung oder das Besondere auch noch sehr menschlich sein wird. Und das, glaube ich, wird super spannend sein, das in den nächsten Jahren zu sehen, wie das dann wirklich konkret aussieht.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, was du ansprichst, und wenn wir so ein bisschen mal die letzten Fragen und Diskussionen ein bisschen Revue passieren lassen, ist es, glaube ich, ganz spannend zu sehen, dass wir sehr viel über Menschen, Community, Kreativität diskutiert haben. Also die Technologie, die jetzt eigentlich sozusagen erstmal eine Technologie ist und auf den Markt gekommen ist, hat eigentlich bewirkt, dass der Mensch viel stärker in den Fokus jetzt gerückt ist, ne? Und die menschlich sozusagen, wie bringt man eigentlich jetzt die Themen stärker zusammen und was sind eigentlich die Themen, die wir jetzt auch sozusagen stärker in den Fokus nehmen und wo lassen wir uns von der Technologie vielleicht auch unterstützen. Das ist, glaube ich, ganz interessant, wenn wir mal so ein bisschen drauf, was wir gerade so diskutiert haben. Und bringt uns auch schon ein bisschen zum Abschluss an unseren Podcast, der ja wie immer eine Forecast-Frage hat. Und da du es ja schon so nett angeteasert hast mit Agenten und Orchestratoren und was noch kommen wird, wann glaubst du denn, lieber Tobias, wird in Microsoft Copilot die nächste Generation released? Also wo es tatsächlich sozusagen um Actions geht und ein Agent vielleicht auch tatsächlich eine Handlung ausführt?
Das ist echt eine spannende Frage. Ich hatte lustigerweise das auch einem Microsoft-Kollegen mal gefragt, der sich dann noch ein bisschen bedeckt gehalten hatte. Ich rechne damit, dass es im nächsten Jahr, glaube ich, im Laufe des nächsten Jahres, dass es kommen wird. Man sieht da auch schon so die ersten, wenn man jetzt in Copilot drin ist, die ersten Agentenfunktionen. Aber natürlich muss das ja alles noch ausgebessert werden und muss noch weiter zum Laufen gebracht werden. Aber ich glaube dann, und das Thema Agenten ist ja auch schon, wenn man jetzt der technischen Seite guckt, durch LangChain, in Python, also es gibt ja da schon viele Möglichkeiten auch, Agenten zu bauen. Aber natürlich wird es in der Masse, glaube ich, richtig ankommen durch dann große Produkte wie dann Agentforce oder große Produkte wie im Copilot die Funktion. Und das erwarte ich im Laufe des nächsten Jahres.
Okay, spannende Prognose. Wir werden es verfolgen, ob es so eintritt. Also wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein großer Sprung, ne, der uns da erwartet. Also super interessant. Vielen Dank, Tobias, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen und da warst und vor allem auch deine Erfahrungen, auch die Perspektive der BASF, die ja, wie ich weiß, aber auch viele Unternehmen interessiert, gerade weil ihr auch schon viele innovative Dinge macht, mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geteilt hast. Herzlichen Dank.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Dankeschön.
Ja, das war wieder eine spannende Folge heute und vor der Weihnachtspause werden wir noch eine weitere Folge für euch haben, dann mit Max Schulze von HelloFresh. Da werden wir weniger über KI sprechen, sondern wieder mehr über die Datenthemen, insbesondere Datenplattformarchitektur und Datenprodukte. Wir freuen uns schon drauf und hoffentlich seid ihr da auch wieder mit dabei. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
Bis dahin und tschüss.
Das war Debug the Future. Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland mit Frauke Schleer von Gellecom und Andreas Odenkirchen.